In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, ob sich unser Manga- und Anime-Konsum mit der Zeit verändert, weil wenn man erwachsen wird, man Serien einfach viel schneller liest oder sowas. Und Verena, wir haben da richtig viele Reaktionen zu bekommen. Ich bin total begeistert davon. Ich wollte dir mal ein paar vorlesen.
Ja, bitte.
Also hier zum Beispiel hat Claire geschrieben bei Spotify: Als Kind habe ich Lieblingsreihen, mainly Nisekoi, auch öfters gelesen. Jetzt lese ich viel mehr, aber was ich echt mag und geliebt habe, bleibt hängen. Alles andere kann man ja ruhig vergessen. Dann hat Tipa B geschrieben, irgendwie schon, also die Frage war, ob man Serien heutzutage anders liest, weil ich immer noch die Reihen aus meiner Kindheit gegenüber neuen Titeln bevorzuge, wobei ich von Detektiv Conan allerdings nur noch genervt bin. Da ist schon längst die Luft raus. Oh mein Gott, fühle ich so hart. Hast du eigentlich Detektiv Conan mal angefangen, Verena?
Nein, habe ich noch nicht angefangen.
Nur gekauft bis jetzt.
Ja, aber das war ja die Gelegenheit, ne?
Ja, voll. Hast auch alles richtig gemacht. Bin ich sehr gespannt, wenn du das ja dann auch, wie du es machen wirst, wahrscheinlich in einem Rutsch liest.
Wir treiben weiter.
Wie das dann für dich wird. Ob du dann irgendwie so nach Band 20 denkst, boah, geht mir das auf den Sack jetzt alles schon hier oder
ich
nicht?
Wenn, dann müsste ich echt das Challenge lesen. Wieder dieses so wie One Piece, dass ich dann ausrechne, okay, ich bin zum 1. August fertig oder sowas und dann... Das motiviert mich immer sehr stark.
Ja, voll gut eigentlich. Dann habe ich hier noch von Ari, hat geschrieben bei Spotify, nur wenn ich etwas schnell lese, wie vor kurzem Berserk, dann bleibt es nicht so bei ihr hängen, aber die wichtigen Momente bleiben trotzdem in meinem Gedächtnis. Das finde ich schon mal gut. Und ich habe auch noch eine private Nachricht bei Instagram von Yannick bekommen. Der hat mir geschrieben, früher habe ich Serien wirklich zigmal gelesen. Jedes Mal, wenn ein neuer Band herausgekommen ist, nochmal alles von vorne. Dadurch baut man eine ganz andere Verbindung zu den Charakteren auf und auch die Story prägt sich viel krasser ein. Jetzt als Erwachsener konsumiere ich gar nicht mehr unbedingt mehr, aber investiere viel weniger Zeit in Serien und dadurch bleibt tatsächlich viel weniger hängen. Ja, kann man nachvollziehen, oder?
Ja, ich werde schon wieder ein bisschen traurig, weil ich immer denke so, ha, Verena, man ist ja dann neidisch, aber man weiß, Verena, die hat total viele Manga und dann so alles so total toll, das hätte ich auch gerne. Aber es sind immer so Punkte, die dann zu kurz kommen, wie natürlich, man wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht.
Ja, das stimmt. Hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Ich meine, es ist natürlich auch schön, so eine große Sammlung zu haben, aber ich glaube, man muss da oder du musst dann da immer irgendwie schauen, dass du trotzdem die Serien besonders zu würdigen weißt, an denen du auch wirklich Spaß hast und dich dann nicht dazu verleiten lässt, immer so diesen krassen Überkonsum zu haben. Ne? Ich muss auch sagen, mir fällt es im Moment auf, dass ich wirklich dieses Zelebrieren mehr... Das macht echt richtig Spaß, dass ich mir wirklich Zeit für Serien nehme, dann ganz bewusst die lese, auch manchmal Sachen nochmal lese und ich finde auch richtig gut eben so Buddy-Read-Sachen, weil man die Serien dann auch wirklich nochmal anders erfährt, ne?
Buddy-Read ist sowieso immer mega cool. Also generell, wenn man die Möglichkeit hat, über eine Reihe sich auszutauschen. Also ob es jetzt dann aktiv ist, weil man jemanden hat oder ob man sich indirekt austauschen kann, weil... Also nicht, dass irgendein Creator gerade das gelesen hat und da irgendwie was zu erzählen kann und dann, das ist besser.
Ich finde es auch mega geil. Ich liebe inzwischen Buddy Reads total, egal ob aktiv, dass man jetzt mit jemandem Buddy Read macht, jetzt wir zwei zum Beispiel zusammen und uns die ganze Zeit über Sprachnachrichten austauschen oder ich finde es alleine geil, wenn ich jemand anderem dabei zuhören kann. Ich gucke mir auch total gerne YouTube-Videos, wenn ich eine Serie gut fand, an und konsumiere dann da ganz viel drumherum. Also das macht einfach total viel Spaß. Und übrigens, mein Gott, noch nicht mal geplante Überleitung, aber passt dir jetzt so gut, wenn ihr Bock habt, mit uns zusammen One Piece zu lesen und das einfach nochmal so richtig zu feiern, unser Buddy Read zum ersten One Piece Schuber ist ja jetzt online. Die erste Folge könnt ihr kostenlos in unserem Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört, Feed hören, eine Folge vor dieser, die ihr jetzt hört. Und alle anderen Folgen gibt's auf Patreon. Den Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
Hallo, 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 ihr wunderschönen Menschen. Es ist Anfang März und hier sind Verena und Mike für euch.
Hallo, ich freue mich. Wunderschöne Menschen, das hat sich in unserem One Piece Buddy Read total eingeschlichen bei mir. Das war nur noch, ja, ihr wunderschönen Menschen. Hatte ich so.
Oh mein Gott, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, ich habe sonst immer was anderes gesagt. Und weil Michi hatte uns ja in unserer Chatgruppe bei WhatsApp, hat er ja auch geschrieben, er hat sich so darüber amüsiert, dass wir immer mit wunderschönen Menschen angefangen haben bei unserem One Piece Buddy Read, ne? Und dass ihm das so gute Laune gemacht hätte. Wie witzig ist das? Das war jetzt total unbewusst von mir, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Aber sagst du das nicht auch in unserer Otaku-Gruppe immer?
Ja, stimmt. Aber ich finde das auch gut, dass sich das so ein bisschen geswitcht hat, weil ich finde immer, ich habe ja immer so eine Floskel. Früher war es ja Beautiful Sunshines und irgendwann ist das so ein bisschen abgelutscht und bei mir ist das eh, wenn Leute was von mir erwarten schon, dann ist immer Zeit, was zu ändern. Ich hatte letztens, voll random Thema, sorry, auf der Arbeit, so eine Situation, da hatte ich ausnahmsweise zwei gleiche Socken an. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, beim Sortieren zusammen hat es sich so ergeben. Und dann kam ich wurde den ganzen Tag, wurde ich von Leuten angesprochen. Mike, was ist los? Warum hast du zwei gleiche Socken an? Und ich war richtig geschockt darüber, dass das für so viel Drama sorgt. Und ich habe mir gedacht, so, weißt du was, Mike? Wenn die Leute jetzt schon erwarten von dir, dass du immer zwei unterschiedliche Socken hast, dann mache ich es jetzt erst recht wieder nicht. Und warte mal, Verena, ich werde jetzt nämlich demnächst mit schwarzen Socken, mit pechschwarzen Socken zur Arbeit gehen.
Oh mein Gott, schwarz.
Einfach um ein Statement zu setzen und zu sagen, so, ihr erwartet was von mir, dann mache ich das Gegenteil.
Ich hoffe, ich habe auch Hallo gesagt, aber Hallo noch an alle Zuhörer. Ja.
Worüber ich unbedingt mit dir reden wollte, Verena, ich bin gerade total wieder im Boys Love Fieber. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so thematisch immer irgendwie eingestellt, dass ich immer Bock auf spezielle Themen bei Manga und Anime habe. Und gerade bin ich so richtig im Boys Love Hype wieder. Und mir ist aufgefallen, es gibt wirklich nur noch Scheiße. Also außer Webtoons. Webtoons ist das Boys Love Ding einfach, wo es die richtig guten Serien gibt. Und im Manga-Bereich fast alles Kacke.
Ja, okay, da muss man jetzt erstmal überlegen, was du erwartest, ne? Also, damit man weiß, was richtig Kacke ist und was richtig gut ist. Ja, was macht für dich eine Boys Love Serie gut? Und jetzt sagte ich, ja, also doch, ich weiß, dass sie dir hier gut machen.
Ja, also schon mal ganz viel Sex und viele Lörrisse ist schon mal gut. Er hat schon mal ganz viele Vorteile, dann bin ich schon mal ganz dabei. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich so richtig Lust auf eine gute Boys Love Story habe, dann ist mir die Handlung auch wichtig. Und ich finde, was mich jetzt wirklich ganz, ganz doll stört im Boys Love Bereich, da ist nur toxische Scheiße zu lesen, wirklich. Verena, jetzt random to know, nenn mir einen Boys Love Manga, bei dem die Beziehung zwischen den beiden Charakteren nicht toxisch ist oder auf irgendeine Art total problematisch.
Let's Cast Off.
Genau, richtig. Genau. Gut, weil das ist auch meine einzige Serie und das ist die deutsche. Ich sag dir, die von deutschen Mangakas, da kriegt man den Bogen noch, die kriegen das noch hin, aber alles, was aus Japan kommt, ist toxische Scheiße. Es ist ganz dramatisch, wirklich.
Ja, also kann ich leider ein bisschen bestätigen. Ich bin ja gerade dabei, mit Julia zusammen Boys Love Bände im Buddy Read zu lesen, um einfach, weil wir beide noch, wir haben verglichen, welche ungelesen sind, haben uns dann alle gleichen rausgesucht und gesagt, okay, die lesen wir. Und hatten wir letztens eine Reihe, ich sag mal besser nicht, wie der Titel heißt, weil das ja dann spoilern würde. Aber im Endeffekt war das ein totaler Inzest-Manga. Am Ende stellte sich raus, dass die Brüder sind und dass die Sex haben. Und der eine Bruder hatte noch Sex mit dem Vater vorher. Und es war gestört. Es war einfach total gestört. Da hatte Julia so schön beschrieben. Also sie dachte, es kann nicht mehr schlimmer werden. Und dann droppt der das mit dem, dass die Geschwister sind. Und der eine wusste das sogar. Ich dachte so, oh mein Gott. Das ist so wirklich so das Schlechteste von allem. Und es war auch schlecht erzählt. Es war vom Zeichenstil, der hatte sich mittendrin auch total geändert. Und
ja, das geht doch gar nicht. Ich finde auch wirklich, du hast so oft übergriffiges Verhalten, dass kein Konsens da ist. Es sind ständig irgendwelche Sexszenen, die Vergewaltigungen sind oder auf irgendeine Art nicht einvernehmlich. Und wenn es nicht einvernehmlich ist, dann ist es direkt eine Vergewaltigung. Oder dass die Beziehung zwischen den beiden so gestört ist, dass das auf Kontrolle, Manipulation und Ausnutzen oder sonst was basiert. Und ich denke mir immer, ey Leute, könnt ihr keine Boys-Love-Geschichten erzählen? Ich verstehe wirklich, dass man Drama braucht in einer Roman-Story. Give me the drama, I'm here for it. Aber muss es denn immer, dass es so toxisches Verhalten sein muss? Warum kann man nicht, dass einer der Charaktere eine schwere Krankheit hat oder die Außenwelt es ganz schlecht mit denen meint? Es gibt doch so viele Möglichkeiten, Drama zu erzeugen, die nicht in der Beziehung zwischen den beiden ist. Und du kannst ja auch wegen irgendwas Streit haben. Alles in Ordnung. Aber warum muss immer dieses unfassbar toxische und problematische Verhalten da sein?
Es kommen unglaublich viele Boys Love Manga im Monat raus. Ich habe durchgezählt und es war im Januar und Februar zusammen waren es 33 Bände, die man in dem Genre hätte kaufen können.
Ach krass.
Davon waren 7 Webtoons. Und 26 waren halt Schwarz-Weiß-Manga, wahrscheinlich, ich glaube, alles japanische.
Ja.
Also der Markt, der läuft halt wirklich gut und es hat auch, glaube ich, jeder Verlag hat Boys Love im Programm.
Ja, aber gerade dann sollte man doch erwarten, dass da mehr Diversität drin ist und dass man mal auch andere Arten von Geschichten liest. Ich habe das Gefühl, das ist immer Schema F. Das ist halt ein anderes Setting. Das eine spielt dann in einem Friseurladen, das andere ist wieder Mafia und das andere ist, obwohl es ist ja meistens Mafia oder irgendwelche Gangsterbosse oder sonst was. Und es ist immer dieser eine super dominante Typ, der böse ist, sich dann das passive Püppchen dann da irgendwie schnappt und total scheiße behandelt und dann verliebt es sich doch in ihn. Das ist immer Schema X, nur in anderen Settings.
Ja, mach doch mal konkret. Was hast du denn so gelesen in letzter Zeit?
Ja, okay, also pass auf.
Was dich jetzt so in Rage gebracht hat.
Das Erste, was genau dieses Schema ist, habe ich hier Fangs gelesen. Das ist so eine Vampir-Story. Und ich hatte wirklich Bock. Weißt du, früher habe ich Vampir-Stories total geliebt. Und dann waren sie irgendwann so eine Zeit lang richtig kaputt nach Twilight. Da brauchte ich jetzt erstmal eine Zeit lang ohne Vampir. Und habe ich gesagt, komm, ich habe schon wirklich lange keine Vampir-Story mehr gelesen. Gib sie Fangs mal eine Chance. Und das war die absolute Katastrophe, wirklich. Ich habe mich durch den Band gequält. Ich habe nach 2 Kapiteln, musste ich das für den Abend abbrechen, weil ich sage, kann ich nicht weiterlesen. Und dann habe ich gesagt, gut, komm, Mike, du ziehst jetzt den Band noch durch, damit du wenigstens den ersten Band gelesen hast. Und das ist auch, also da ist irgendeiner, so ein Typ gerade frisch Vampir geworden. Und dann gibt es da solche Partys, in denen die sich dann zu Paaren zusammenfinden. Und er kriegt dann natürlich einen, der ihn auch gar nicht eigentlich will. Und es ist so ganz wirr. Und du fragst dich die ganze Zeit, was passiert in dieser Story? Es passiert eigentlich überhaupt gar nichts. Es ist irgendwie total übergriffiges Verhalten. Es ist eine ganz komische Dynamik. Und diese ganze Story ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was für eine Scheiße lese ich hier eigentlich?
Also, ich habe den danach auch gelesen, weil ich den tatsächlich auch schon sehr lange auf meinem Stapel ungelesener Manga liegen hatte.
Und
ich hatte Spaß beim Lesen. Ich fand den irgendwie total unterhaltsam. Also, ich habe den jetzt nicht auf die Goldwaage gelegt. Am Anfang dachte ich noch so, oh, diese Pairing-Party und dann haben sie da diese ganzen Pseudo-Fachbegriffe sich da noch ausgedacht. Da dachte ich so, gefällt mir nicht. Aber tatsächlich mochte ich die Dynamik zwischen diesen beiden Charakteren, also dieser gerade frisch verwandelte Vampir, dieser mit den, der hat ja dann so weiße Haare gekriegt und der, um den, der sich um ihn kümmert, ist im Prinzip einer von den Vampiren, die darauf aufpassen, dass die Vampire sich alle an die Regeln halten, dass die keine Menschen anfallen, dass die mit Blutkonserven versorgt werden und sowas. Also so ein bisschen Twilight-mäßig. Ne? Ich glaube, in Twilight trinken die auch Blutkonserven oder sowas, damit die keine Menschen beißen. Und genau. Und dann halt dieses, ja, eigentlich hat er keinen Bock, sich um ihn zu kümmern, aber irgendwie dann doch. Und natürlich verlieben die sich auch ineinander. Und
Mein Gott, bin schon dann, bei der Erzählung eingeschlafen.
Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, der ist mit 2 Bänden abgeschlossen, aber ist er tatsächlich gar nicht. Es kommt irgendwann noch ein 3. Band und der 3. Band ist auch noch nicht der Abschlussband. Und Band 2 endet mit einem fiesen Cliffhanger. Ich finde, das mit diesem Vampir-Setting, das geht eigentlich ganz gut. Und ich mag das auch, wenn das halt so ein offensichtliches, ausgedachtes Setting halt ist und dass es halt nicht so krass in unserer Realität spielt. Ich fand die Dynamik zwischen den Charakteren aber eigentlich ganz cool. Also
lustigerweise, ich fand die Dynamik total kacke. Ich fand irgendwie, man hat überhaupt gar keine Chemie zwischen den beiden gespürt, dass da irgendeine Harmonie war. Und ich fand auch dieses Vampir-Thema, jetzt mal ernsthaft, das hat man doch gar nicht gebraucht. Das hätte man einfach weglassen können. Das Einzige, was mit Vampiren zu tun hatte, dass sie halt gesagt haben, okay, das sind Vampir-Partys, hätte auch jede x-beliebige Party sein können, dass sie halt beim Sex so ein bisschen an sich nölen und dann zwischendurch Blutkonserven trinken. Aber warum? Was hat das mit diesem Vampir-Setting zu tun? Das hat überhaupt keinen
Weil
Sinn
Frauen
gemacht.
Frauen drauf stehen.
Ja, richtig. Aber das war doch komplett unnötig. Oh.
Ja, aber es ist halt ein Boys Love Manga, der jetzt relativ geschickt so geschrieben ist, dass viele Frauen ihn halt mögen. Und deswegen waren da halt auch noch Vampire drin und die waren halt alle stylisch und cool und gut aussehend.
Ja, und dann habe ich den nächsten gelesen und zwar Zombie-Hide-Sex auf deine Empfehlung ja hin.
Und nee, fandest du.
Boah, ich habe den angefangen und ich habe gedacht, oh mein Gott, das ist wirklich, ist es schon ein Level mit Fangs? Es ist ein coolerer Zeichenstil, das kann ich wirklich positiv sagen. Aber ansonsten, kennt ihr das, wenn ihr volljährig seid natürlich nur, es gibt doch diese unfassbar schlechten Porno-Parodien zu irgendwelchen bekannten Filmen, die man dann auf einschlägigen Pornoseiten findet. Und ich habe gedacht, oh mein fucking Gott, wenn es zu Walking Dead eine schlechte, von irgendwelchen Pornofirmen gemachte Sex-Parodie zu The Walking Dead geben würde, es wäre Zombie-Hide-Sex. Es ist so dämlich und direkt, es fängt auch noch mit einer Vergewaltigungsszene erstmal an, erstmal jedes Klischee bedient und dann ging es genauso dämlich weiter. Also es ist doch einfach...
Er hat okay gesagt, ja. Ja. Da kam ja die Szene, wie es dazu gekommen ist und dann hat er, also der hatte dann eine Erektion, weil wegen Adrenalin und dann konnte der andere ihm ja helfen. Er hat ihm ja das Leben gerettet, also nur die Schenkel, aber okay.
Oh, es war so dämlich, so, wirklich okay, so dämlich.
Ich weiß, es war total trashig. Ich fand es tatsächlich beim Reread, fand ich es noch unterhaltsamer als beim ersten Mal. Aber du darfst es halt nicht ernst nehmen. Ich weiß, es ist eine Parodie.
Ja, ich fand tatsächlich, ich habe es ja durchgezogen extra für dich, am Ende hat es so einen Twist bekommen ein bisschen, als dann noch dieser Freund eingeführt wurde und... Also kein richtiger Spoiler, weil es ist ja erster Band nur. Die beiden werden ja dann auch zu Zombies irgendwie, zumindest mit diesem Virus infiziert. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt irgendwie zumindest so eine Art Spannung und eine Storyline auf. Und das ist tatsächlich so einer der coolsten Zeichenstile im Boys Love Bereich gewesen, weil es so ein bisschen so ein Shonen-Zeichenstil war. Den fand ich ganz cool. Aber, oh Gott, ey, richtiger Trash, habe ich die ganze Zeit gedacht, ey, pff. Und dann habe ich noch gelesen, auch wenn das jetzt kein Manga ist, sondern ein Webtoon, Shutline, der ist ja neu bei Ultraverse rausgekommen und der wurde ja so gehypt. Ich habe ihn natürlich nur gekauft, weil Unzensiert drauf stand und alle den so gehypt haben. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, direkt der nächste große Ramsch hier wieder präsentiert. Da ist ja irgendwie so ein Automechaniker, der irgendwie illegal macht und natürlich wieder, oh mein Gott, ich habe das Klischee eben schon rausgehauen, der Mafia-Boss, der dann da liegen bleibt und er repariert ihm den Wagen, aber baut irgendwie noch einen Fehler ein, damit er auch schnell wiederkommen muss. Und dann natürlich direkt das erste Bumsi-Bumsi mit den beiden und dann entwickelt sich da so eine Beziehung und ich habe nur gedacht beim Lesen, boah, das ist so dämlich und an den Haaren herbeigezogen und null Erotik und wieder die ganze Zeit dieses Toxische, dieses Machtverhältnis. Der Mechaniker denkt eigentlich, er überlistet den einen, aber dann ist das ein Mafia-Boss, der natürlich mit all seiner Macht und Dominanz und so Psychospielchen und ihm dann da einen Strick nach dem anderen dreht und ihn da so in seine Fänge nimmt und schon wieder direkt die nächste super toxische Beziehung. Und ich habe wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, Verena, wirklich einen nach dem anderen.
Ich habe dir Shutler nicht empfohlen, ich habe dir nicht gelesen, weil mir da auch, glaube ich, dieser Mafia-Typ, der gefiel mir optisch nicht und Julia hatte mir vorher schon erzählt, dass sie die Reihe nicht so gut fand. Und dann dachte ich mir, okay, den spare ich. Es waren zwei Stück, die ich nicht gekauft habe. Der andere war Pawn's Revenge, Season 2, waren drei oder so in die Richtung, keine Ahnung. Und halt Shutline, das waren die einzigen beiden Webtoons, die ich nicht gekauft habe, von den sieben, die erschienen sind. Oder was bei den koreanischen Boys Love-Geschichten häufiger ist, dass beide, aktiv und passiv, sind so richtige Muskelpakete.
Ja, stimmt.
Weil häufig ist es halt so, dass bei den, also so gut wie alle anderen Boys Love Manga, der ist halt immer der passive Typ, ist auch immer so ein bisschen femininer und der ist auch so vom Körperbau immer häufig nur halb so schmal wie der aktive Typ. Also der hat halt immer diese femininen Züge. So dass man immer schon, wenn man die vorher sieht, dann weißt du schon, aha, der wird später passiv sein und der wird später aktiv sein. Dann gibt es auch welche, die sind ungefähr gleich, aber dass zum Beispiel der eine so richtig muskulös ist und der andere dann normalerweise nicht. Und bei den koreanischen jetzt zum Beispiel jetzt Shutline oder Wetsand hat das auch. Da ist der passive Typ bei Wetsand, der ist auch, der wäre in jeder anderen Geschichte wäre der aktiv. Ja. So vom Charakterdesign her.
Wetsand fand ich tatsächlich auch ganz gut, muss ich sagen. Auch wenn die Story natürlich auch total toxisch und problematisch ist wieder. Aber da fand ich einfach die Charaktere so hot, dass ich drüber hinwegsehen kann. Das ging dann. Und ich hatte noch eine Serie, der einzige Manga, bei dem ich sage, den finde ich wirklich ganz gut und den habe ich gerne gelesen, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Und das ist Birds of Shangri-La. Ist jetzt auch gar nicht mehr so neu, aber der dritte Band ist gerade ganz frisch rausgekommen. Und gerade den dritten Band, den fand ich richtig, richtig gut. Das geht ja darum, dass so ein Heterotyp sich gerade von seiner Ehefrau oder beziehungsweise dann fast Ex-Frau da scheiden lassen will und dann auf so eine Insel geht, die so ein ja, so ein Escort-Insel, würde ich das jetzt mal nennen, wo halt ganz viele super high gay Escorts und er ist dann einer der Betreuer, die Vögelchen, so werden sie da genannt, so ein bisschen vorwärmen muss und so. Und einer der Top-Escorts verliebt sich dann in ihn und zwischen den beiden entsteht dann so eine Beziehung. Und das fand ich tatsächlich cool. Ich fand das irgendwie spannend, diesen beiden Charakteren zu folgen. Und man hat einfach da wirklich, da konnte man die Emotionen nachvollziehen. Da war auch wirklich Gefühle drin und man konnte die Beziehung der beiden, wie die sich langsam aufgebaut hat und so, das fand ich wirklich gut, muss ich sagen.
Aber das Setting, das war auch schon wieder total konstruiert, total. Ne? Also diese prostituierten Vögelchen und dann hast du da extra Männer, die da arbeiten, die Vögelchen vorbereiten, das heißt, die müssen die verwöhnen, die müssen die vordehnen und dies und das mit denen machen, aber die dürfen sich nicht in sie verlieben, die dürfen keinen richtigen Sex haben und die dürfen die nicht zum Orgasmus bringen. So. Und das ist halt sein Job, ne, weil er Geldschwierigkeiten hat, weil die Scheidung von seiner Frau wohl sehr teuer sein wird. Und es ist natürlich der einzige Job, den er machen kann, auf dieser Insel, diese Prostituierten da betreuen. Ja. Die das alle mega geil finden, dass sie da als Prostituierte arbeiten. Und der Love Interest hat natürlich eine dramatische Vergangenheit. Aber wenn man dieses ganze Konstruierte wegnimmt und wir haben halt nur noch diese Beziehung von diesen beiden Männern, die sich super attraktiv finden, die sich aber nicht ineinander verlieben dürfen, weil das ja das Setting ist. Und die dürfen auch keinen richtigen Sex miteinander haben, weil es das Setting ist. Und dann diese Gefühle, die sich entwickeln, während der eine immer wieder anschaffen geht und dann als Prostituierte halt arbeitet und der andere sieht ihn ja natürlich. Und dann gibt es da Szenen, wo er mit drei Männern gleichzeitig Sex hat in einem Raum, wo der andere einfach einmal so aus Versehen reingekommen ist. Und dann ist er total getroffen, weil er merkt, er wird eifersüchtig. Und
ja, also sehe ich, ja.
Also diese Beziehung zwischen den beiden Männern ist in diesem ganz verrückten Konstrukt gut dargestellt. Der Zeichenstil ist richtig, richtig gut. Und ich mag auch diesen clean Zeichenstil mit diesen klaren Paneln viel, viel, viel lieber, als wenn du da die Seiten vollgespritzt hast mit irgendwelchen...
Vollgespritzt hast. Und das bei einem Voice Lover, Verena.
Ja, die Sexszenen sind teilweise extra so gezeichnet, dass alles total durcheinander ist. Du hast überall irgendwelche Spritzblasen, du hast überall irgendwelche Feuchtigkeitsdinger. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Das ist halt einfach, es ist einfach unordentlich. Und man kann halt irgendwie nie so richtig alles erkennen. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber ich hasse das, so ein Chaos zu lesen. Das macht einfach keinen Spaß. Die Seite dann, ja, dann habe ich ja, okay, die haben jetzt vier Seiten Sex, dann bettest du einmal drüber, aha, aha, aha. Ich habe verstanden, wie sie es jetzt machen, aber ich mag trotzdem, wie jetzt zum Beispiel von Birds of Shangri-La, diesen cleanen Stil, auch in den Sexszenen, mag ich viel, viel, viel lieber. Ob das jetzt zensiert ist oder nicht, ist dann sogar im Prinzip egal. Hauptsache, es bleibt so clean und es ist nicht... Ja, vollgespritzt.
Ja.
Ich glaube, man kann das Adjektiv, das kann man verstehen, wenn man sich solche, zum Beispiel, ich fand Pheromoholic oder so ähnlich von Hayabusa. Ich hatte keinen Bock, den zu lesen. Ich habe da, glaube ich, 20 Seiten gelesen und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil mir der vom Paneling und so es war mir einfach alles zu chaotisch, zu hässlich. Es hat mich genervt.
Ja, kann ich verstehen. Also ich sehe das auch ähnlich wie du zu Birds of Shangri-La. Ich finde den Zeichenstil auch mega schön und sowas alles. Ich konnte die Geschichte ein bisschen besser, so diese ganzen Dynamiken da drin nachvollziehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall super konstruiert. Und ich frage mich ernsthaft, wo ist das Problem mit diesem ganzen Toxischen? Also wenn ihr irgendeine Ahnung habt und eine Meinung zu Boys Love Mangas, dann schreibt es sehr gerne mal entweder direkt in der Spotify-App, wenn ihr da hört, oder schreibt mir eine Direct Message. Welche Boys Love Mangas oder Webtoons kann man mal wirklich lesen, in denen es keine toxische Beziehung gibt, die nicht komplett überdreht ist, immer nach Schema X? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Oder schreibt auch gerne, warum ihr das gut findet oder warum ihr das vielleicht nicht gut findet, was ihr euch wünschen würdet, alles zu dem Thema. Und ich kann nur sagen, wirklich, wenn ihr einen richtig guten Boys Love Webtoon lesen wollt, der nicht diese ganzen Klischees bedient, Let's Cast Off von Shawnee. Müsste ja jetzt demnächst sogar der zweite Band rauskommen, oder?
Ja, ich hoffe, dass der jetzt zur LBM kommt.
Ich wundere mich eh, warum das so lange braucht, weil die Serie ist ja abgeschlossen, schon als Webtoon, also das Material ist ja da. Und der letzte Band kam ja zur Animagic raus, also im August oder so. Und also sorry, ich hätte gedacht, dass sie das mal zweimonatlich rausbringen oder so. Und jetzt mussten wir wieder fast ein halbes Jahr oder so warten auf den nächsten Band. Why?
Ja, ich vermute so ein bisschen, dass tatsächlich viele Zeichnungen von Shawnee nochmal überarbeitet werden.
Ah, okay.
In ihrem Webtoon hatte sie das halt auch so ein bisschen dargestellt in so Extra-Kapiteln. Und da ist es vielleicht so, dass sie das jetzt konsequent für die anderen Chapter halt auch immer gemacht hat. Und bei Ultraverse ist auch irgendwas gewesen, die haben wohl die Druckerei gewechselt. Wenn du das mitbekommen hast, das hatten sie vor 4 Wochen, glaube ich, gepostet. Druckereiwechsel, die Papierqualität wird sich ändern und die Bände werden alle im Nachdruck einen Tick dicker.
Ah, okay.
Sodass man dann bezüglich Schuber und so halt gucken muss, dass man da nicht so lange wartet, weil die Schuber dann immer auf das Papier so ein bisschen angepasst werden. Aber es kann halt später sein, wenn man zum Beispiel die neueren Auflagen kauft und man hat aber einen alten Schuber, dass es da nicht mehr passen würde.
Ihr kriegt ja alle 2 Wochen eine Otaku-Folge, aber wenn ihr mal unsere WhatsApp-Gruppen bei Verena und mir sehen würdet, wir haben ja eine Sprachnachrichtengruppe noch mit dem Michi, in der wir uns die ganze Zeit Updates aus dem Leben und im Manga-Anime-Bereich schicken. Und ich habe irgendwie gefühlt noch so ein paar Leute, mit denen ich mir ständig WhatsApp-Nachrichten hin und her schicke. Und Verena, ich habe eine Nachricht vom Mick bekommen. Ihr kennt ihn vielleicht als Dark Victory. Und er hört auch unseren Podcast, liebe Grüße, und hat mir eine Sprachnachricht, die sehr lang und ausführlich war, zu The An Angel geschickt. Ich habe mich ja sehr über diese Edition aufgeregt. Ich will das auch gar nicht mehr alles rausholen. Und es war so witzig, weil er mir einen riesen Rage über diese Serie geschickt hat. Also er hatte mir das einfach nur privat geschickt. Und ich habe ihn gefragt, ob es okay ist, weil ich mich so darüber amüsiert habe, dass ich das hier im Podcast abspiele, in sehr gekürzter Version, weil ich glaube, sein Rage ging irgendwie 10 Minuten oder so. Und er hat mir sein Go gegeben. Deswegen, Verena, ich muss dir das jetzt hier mal zeigen, listen.
What the fuck is Dean Angel? Das ist ja einfach das Schlechteste, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Ey, es ist, ich bin immer noch im Band 1, aber ich kann so dein Hate-Train verstehen aus der Folge, wo du warst so, oh Gott, das sah so toll aus, da muss ich es mir kaufen. Same. Aber es ist so ramschig. Same. Ey, ich denke wirklich so, wer hat das geschrieben? Es ist wirklich so, als würde ich den Fan-Comic von einem 12-jährigen Jan die Kamikaze-Dieben-Fan lesen, der das gemalt hat und geschrieben hat. Nee, gemalt sieht's wirklich richtig geil aus. Ich liebe den Stil. Ich finde, sieht so geil aus, weil es halt auch alles so clean ist und so schon richtig so Anime-Vibe gibt irgendwie. Und ich finde den Manga sogar schöner als den Anime. Aber was ist dieses Storytelling? Es ist ja absolut schrecklich, es ist ja absolut scheiße einfach. Also wirklich, dass das anfängt und du so schlechte Exposition-Dumps hast. Auch, was ist diese Übersetzung? Ich war am Anfang so verwirrt, in welcher Reihenfolge ich die Speech-Bubbles lesen soll, weil keine Variante Sinn ergeben hat. Ich bin so, diese Dialoge sind so clunky, die springen so random von A nach B, sind so wirklich wie Google-translated, finde ich irgendwie. Also weil gar kein Gefühl für Sprache da ist, irgendwie wie die miteinander reden und so. Es macht mich wirklich so wütend. Ich bin manchmal wirklich so, ich lese neben Dennis, der liest ja gerade Ranma, und abends im Bett lesen wir dann bei dem Manga. Und teilweise bin ich wirklich so erschüttert und wütend, dass ich immer sage, sorry, dass ich dich schon wieder nerv, aber jetzt, dann lese ich ihm wieder irgendeinen Dialog vor, weil ich denke, ey, es kann ja nicht wahr sein, dass das so geschrieben ist. Also dieses Bekloppte mit, was ist das? Ich höre eine Stimme. Er, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das? Sie, Punkt, Punkt, Punkt. Meine zweite DNA. Und du bist so, was labert der Junge? Ist der auf Drogen oder was? Oh Gott, es macht mich wirklich so wütend, diese ganzen schlechten Dialoge, dieses ganze schlechte Storytelling, auch so, ich bin die Love Interest, ich habe eine Schwester mit großen Brüsten und um sie zu übertrumpfen, brauche ich einen heißen Freund. Und denkst du, oh mein Gott, das ist wirklich so, auch diese ganze Geschichte mit Daisuke am Anfang, wo kommt irgendwie, wir haben dich jetzt trainiert, bis du 14 bist, und dann wacht er so auf, was, ich kann mich verwandeln, ich habe eine DNA, bla bla bla, ja, das liegt in unserer Familie, und man ist so, was hat er denn gedacht, wofür sie trainieren die ganze Zeit, was hat sein Opa denn überhaupt mit ihm trainiert die ganze Zeit, wenn er nicht wusste, worum es geht und so weiter. Also es ist alles so bekloppt, es ist wirklich, als hätte ein 10-Jähriger eine Fanfiction geschrieben. So schlecht ist das geschrieben einfach alles, dass es nicht Sinn macht. Ich frage mich wirklich noch, was jetzt groß passieren soll, dass das cool wird. Ich lese das auch weiter, ne? Ich lese jetzt die 3 Bände und sag mir die ganze Zeit, Mick, durchatmen, du schaffst das, und mal gucken, vielleicht wird das ja noch bis Band 3 irgendwas.
Oh mein Gott, ich finde das so witzig. Ich habe Tränen gelacht, als ich das gehört habe, oder Verena?
Ich habe jetzt nur die 2,5 Minuten von dir gehört. Ich würde gerne die ganze Nachricht hören. Aber ich liebe das, wenn sich andere so über irgendwas aufregen. Ich hätte das total gerne.
Ich auch. Ich finde das so witzig. Das ist eigentlich total böse, weil eigentlich sollten wir uns lieber freuen über schöne Sachen, aber Ich finde das so witzig, wenn Leute so richtig über irgendwas upragen. Es muss ja noch nicht mal immer total böse gemeint sein. Und man kann es ja immer mit so einem Zwinker lachen sehen. Aber ich fand es so witzig. Und er hat absolut recht. Also ist ja genau, was ich gesagt habe mit dieser Auflage von Dear Angel. Und Mick schreibt ja auch, also er hat ja selber Bücher geschrieben. Kommt ja demnächst auch noch ein neues Buch von ihm und seinem Freund Kostas raus. Secondhand Toy Friend heißt das. Kommt jetzt im März. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal dann reinlesen. Und wenn man dann noch so einen Blick dafür hat und sich mit Storytelling und sowas auskennt, ich musste so darüber lachen, als er diese ganzen Schreibszenen beschrieben hat und mit Fanfictions und so. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Also großartig, großartig, großartig. Und ich verspreche auch, ich versuche Dear Angel jetzt nicht mehr zu ragen in diesem Podcast. Und ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe mir die ersten beiden Bände jetzt schon wieder gebraucht, bei Rebuy gekauft, um sie einfach nur ins Regal zu stellen, weil sie einfach so schön sind. Aber Verena, du hattest doch damals auch die alte Auflage von Dear Angel gelesen, bis irgendwie Band 15 oder was damals rausgekommen ist oder so. Was war das bei dir? Wie fandest du die Story? Hattest du auch diese, oh Gott, ist das dämlich, Momente?
Ich glaube, ganz, ganz, ganz am Anfang hatte ich diese Momente. Aber Michi hatte mich vorgewarnt, dass der Anfang ein bisschen komisch ist und dass ich unbedingt weiterlesen muss, bis, ich glaube, er hieß Dark, bis er halt auftaucht. Und dann ist es richtig, richtig gut, so ungefähr. Deswegen habe ich die ersten Bände, ich habe auch wieder alles sehr schnell gelesen. Also verschwimmt das alles so ein bisschen.
Du kannst dich also eigentlich an gar nichts mehr erinnern.
Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich weiß aber noch, dass für mich dieser Retro-Charme gezündet hat. Also, und das klappt bei mir tatsächlich sehr gut, dass der dann, auch wenn ich den von früher nicht kenne, dass da so ein Nostalgieschalter bei mir dann umgelegt hat, weil der ist ja, weiß ich nicht, 95 gezeichnet oder 2000. Und dann hat es auch diesen alten Charme im Prinzip. Also das ist jetzt nicht hier so ein Kamikaze Kaito Jan, schlechter Fan-Moment oder so, wie dieses Werk entstanden ist, weil es schon ein paar Parallelen hat. Aber ich find's cool. Ich find's cool und ich will auch ich werde die neue Auflage sammeln und dann irgendwann nochmal nostalgisch mit Michi zusammen lesen, wenn wir dann bis Band 10, Original Band 20, das wahre Ende von Dear Angel erfahren können.
Und eine Nachricht, die kennt Verena auch schon, die kennst du.
In Originallänge.
Von unserem lieben Freund Michi in Originallänge, ja. Weil das ging auch ein Rage über 15 Minuten. Ich habe ihn auch extra auf unter 3 Minuten für euch gekürzt. Da ging es um Jujutsu Kaisen. Und ich habe Michi auch gefragt, ob ich mir was rausschneiden darf. Und er hat gesagt, yo, mach ruhig, weil es so witzig ist.
Ich muss über JJK lästern. Wirklich, ich mochte JJK von Anfang an. Ich habe es echt geliebt. Ich mochte dieses ganze Setting. Ich fand diesen ersten Arc unfassbar gut und fand diesen ganzen Aufbau auch allein mit Gojo, allein mit Geto, wo man so ein bisschen die Rätsel hatte und überlegt hat, okay, warum stehen die so in welchem Zusammenhang? Da ist ja immer so ein bisschen was angeteasert worden. Den ersten Arc fand ich sehr, sehr gut geschrieben. Ich glaube, das waren ja die ersten 7 Bände oder 6 Bände, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, bis er dann alles in diesen Shibuya-Arc überging. Und da bin ich schon so das erste Mal so ein bisschen ins Straucheln gekommen. Teilweise zum Lesen so ultra anstrengend, weil diese Panels maßlos überfüllt sind mit random Infos, die völlig unrelevant sind, die nicht wichtig sind. Ja, dann heißt dann, oh, der Magier ersten Ranges führt seine Schattenspringerkraft ein. Dann im gleichen Panel, Yuji steht da, oh mein Gott, er greift an, das sagt er. Innerer Monolog im gleichen Panel, oh, kann ich diesen Angriff parieren? Er ist Magiermeister ersten Grades, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Zweites Panel, Schattenspringer-Attacke. Was macht die Schattenspringer-Attacke? Dann kommt erstmal eine super nervige Erklärung, was die Schattenspringer-Attacke ist. Ganz ehrlich, es ist mir fucking scheißegal, was eine Schattenspringer-Attacke ist. Ich will das gar nicht wissen. Der Mangaka bläht diesen Manga und diese Story teilweise so künstlich auf, dass du völlig den Überblick verlierst. Er packt so viel noch mehr und mehr und mehr in diese ganze Geschichte rein, wo ich mir denke so, ey, Kollege, du verlierst mich gerade. Es ist einfach too much. Dann auch diese Infos und teilweise Gespräche und Kämpfe, die völlig unrelevant sind. Das war wirklich jetzt heftig im Band 21. Ich habe 1/3 des Mangas nur geblättert. Ich habe das mal zusammengepackt und habe geguckt. Und es war wirklich 1/3 des Mangas, was nur ein wirklich beschissener Kampf war. Da waren 3 Zeilen, die du lesen musstest, damit du das irgendwie noch ein Stück weit nachverfolgst. Der Rest kannst du einfach nur durchblättern. Und was mich am meisten stört, ist tatsächlich, dass er in seinem Manga versucht, alles klarzustellen, alles zu erklären, alles irgendwie aufzugreifen, alles irgendwie aufzublähen und nochmal zu erklären, wo ich mir denke, so Kollege, es ist dein Manga. Du hast das Recht, zu sagen, dass das so ist. Das ist dein Recht. Also du musst dich doch deswegen nicht erklären. Lass es doch als Gesetz stehen. Und wenn Gojo Hemisphärenspaltung rot macht, dann ist es Gojos Technik. Dann kann man doch in einer Sprechblase, was Gojo dann oder als Hintergrund macht, da kann man das ja einblenden und sagen, Hemisphärenspaltung rot, damit lässt er die Zeit stillstehen. Oder lauter so ein Scheiß. Aber das ist, also es tut mir leid, ich bin richtig sauer. Ich bin echt enttäuscht, weil ich mir so denke, diese Reihe hat echt unfassbar viel Potenzial und verschenkt sie gerade komplett.
Oh mein Gott, allein Verena, wenn ich das jetzt nochmal höre, ich krieg mich gar nicht mehr ein. Ich finde es so witzig.
Ich bin immer so ganz verwirrt, weil bei JJK, da habe ich ja mit Michi letztens auch nochmal drüber gesprochen. Ich war auch von dem Anime, am Anfang war ich halt richtig begeistert, genauso wie er halt auch. Und dann beim Lesen hatte ich halt nur vor Augen, okay, da ist jetzt irgendwie so ein krasser Spoiler. Ich muss so schnell wie möglich zu diesem Punkt kommen, dass ich es selber gelesen habe, ohne gespoilert zu werden. Und dann dieses Ganze so, was er so gesagt hat, oh, diese ganzen Erklärungen, alles so nervig. Ich so, egal, ich lese das jetzt einfach. So hier 3 Tage gebe ich mir, da bin ich auf aktuellem Stand. Und dann hatte ich aber, ich habe nämlich mit Animano halt immer dann im Prinzip mich austauschen können. Und er ist halt totaler Fan von JJK. Das heißt, er hat einfach alles neutralisiert. Da habe ich ihm halt irgendwie eine Nachricht geschickt. Und dann so, irgendwie, das habe ich nicht so richtig verstanden. Und das war so schnell. Und dann war der Charakter auf einmal tot. Und dann war dies und dann war das. Und war ich irgendwie ein bisschen traurig. Aber dann kam ja schon wieder das und das. Und er hat mich dann immer so ein bisschen gelenkt, glaube ich, so in eine positivere Richtung. Weil das ist halt ansteckend, wenn du mit einem Fan, also auch bei Michi hat mich bei dir in Angel auch so gelenkt, dass Verena, das ist richtig cool, hat mir erstmal das Opening geschickt, damit ich überhaupt in die richtige Grundstimmung komme, dass ich so, ach ja, das ist so ein geiles Opening, alles so toll und lalala, dann lese ich jetzt mal. Und bei JJK halt auch das Gleiche, Verena, du musst mir unbedingt sagen, wenn du halt dann da und da bist, dann können wir nochmal richtig sprechen und ja, okay, mache ich. Aber das ist dieser Einfluss von Leuten, die richtig für die Sache begeistert sind. Wenn man damit dann so ein bisschen Kontakt hat, das beflügelt so. Und dann kann man auch solche Sachen, wo man sich vielleicht sonst drüber aufregen würde, wenn man alleine lesen würde, die kann man dann auch viel leichter wegstecken. Der Manga hat richtig viel Potenzial. Er hat ein paar Schwächen. Ja, das muss man so hinnehmen.
Aber ist das so eine gängige Meinung von Jujutsu Kaisen, dass das gerade irgendwie so abkackt? Oder ist die Serie immer noch sehr gehypt? Ich habe da irgendwie kein Gefühl für.
Ich bin nicht in dieser Bubble drin. Ich weiß nur, dass Animano die richtig gut findet, die Reihe. Ich habe jetzt letztens meinen Neffe wieder. Der ist jetzt 11. Er hat auch von mir einen Fire TV-Stick und dann hatte ich ihm da Crunchyroll drauf gemacht und dann habe ich so nach 2 Wochen habe ich mal wieder geguckt und dann hatte der den kompletten JJK-Anime komplett durchgeguckt.
Ach krass, vielleicht funktioniert das als Anime besser.
Ja, das ist es gerade im Trend. Und was bei JJK halt richtig gefeiert wird, sind so, also da sterben halt wirklich sehr viele Charaktere. Und ich glaube, das wird halt irgendwie richtig krass gefeiert. Das ist bei Chainsaw Man ja auch so. Dass dieses sonst wie, was weiß ich, zum Beispiel Fairy Tail, Naruto und so, da sterben halt kaum Charaktere. Und jetzt auf einmal Chainsaw Man und JJK, so die neue Generation von Shonen, da ist ein Toter nach dem anderen, wo du halt denkst, sie sind eigentlich alle unsterblich, weil sie für die Story so wichtig sind oder weil es so beliebte Charaktere sind. Und dann denkt sich der Mangaka am Arsch, Leute, hier, ich lasse die jetzt alle abnippeln und ich zeig's euch noch nicht mal, weil es so geil ist. Es ist einfach voll verstörend.
Ich habe ja damals auch JJK angefangen zu lesen. Ich glaube, ich habe damals auch einen Buddy-Read mit der lieben Tine gemacht, einer Followerin von mir, die ich auch schon mal persönlich getroffen habe. Habe ich mich total gefreut drüber. Und ich weiß genau, ich habe das nach 4 oder 5 Bänden, habe ich zu ihr gesagt, Tine, es tut mir so unfassbar leid, ich finde diese Serie so kacke, es macht mir gar keinen Spaß mehr weiterzulesen und dann habe ich es auch abgebrochen. Und keine Ahnung, bei mir ist es ja auch immer so dieses, ja, manchmal machen mir Serien einfach keinen Spaß, gerade diese klassischen schon, wo dann so unfassbar viel gekämpft wird. Und deswegen habe ich mich jetzt gefragt, ob das einfach so ein Ding ist, dass JJK einfach immer noch total gehypt wird, weil sie ja auch, glaube ich, sehr viel zusammenklauen aus vielen anderen Shonen-Serien. Ja, aber gut, welche Shonen-Serien macht das nicht? Ne?
Also ich glaube, der Mangaka ist großer Fan von bestimmten Serien, von denen er sich hat sehr inspirieren lassen. Aber er hat es dann ein bisschen anders gemacht. Ich weiß nur nicht, wie der dieses ganze Redaktionsding, wie viel er im Endeffekt selber entscheiden durfte. Vom Zeichenstil ist es nicht mein Favorit. Also ich finde es teilweise echt schon schwierig zu erkennen. Ich finde aber tatsächlich bei JJK auch die Charakterdesigns eigentlich auch alle immer ziemlich cool. und habe da auch meine Lieblinge, aber so von der Grundkonstellation, man fühlt sich am Anfang schon sehr an Naruto erinnert. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Naruto nicht kennt und die jüngeren Leser haben dann vielleicht Naruto gar nicht komplett gesehen oder komplett gelesen, sondern nur ein bisschen von gehört, dann fällt das auch nicht so ins Gewicht. Und es ist halt auch viel, viel, viel schneller erzählt, weil was da in JJK in 22 Bänden passiert, da braucht man den anderen alten Shonen rein, hätte man 50 Bände dafür gebraucht. Weil die halt, aber andersrum, die lassen dann auch zum Beispiel voll viel weg, weil diese Gruppenkonstellation zwischen diesen dreien oder halt auch Freundschaften zu anderen Schülern von Nachbarschulen und so, das hat in Naruto viel, viel, viel mehr Raum eingenommen. Und hier ist das, wird das mal so kurz eingeführt und dann wird schon wieder gekämpft und eigentlich hast du die Freundschaft unter den anderen noch gar nicht so richtig verstanden, bis sie auf einmal in irgendeinem Kampf total relevant ist, aber du hast sie noch gar nicht als echte Freunde so wirklich kennengelernt. Jetzt hättest du ja gedacht, dass keine One-Piece-Updates mehr kommen, aber ich muss doch noch mal ein One-Piece-Update machen.
Okay, was hast du gelesen, was noch gar nicht draußen ist?
Ich habe auf aktuellen japanischen Stand gelesen, heute Kapitel 1108.
Ach krass, und jetzt liest du jede Woche das neue Kapitel, wenn es rauskommt?
Ich liebe das, ich bin jetzt richtig, richtig drin. Also ich konsumiere ganz viel zu One Piece. Ich habe da zwei Kanäle gefunden, die ich total gerne höre. Das eine ist so ein Kanal, das ist dann nochmal so die ganzen Arcs im Prinzip, machen so mehrere Podcast-Folgen oder es sind auch eigentlich sind es YouTube-Videos, die sie später auf Spotify und so hochgeladen haben, zu den ganzen Arcs. Aber alles voll mit Spoilern. Also die haben das aufgenommen, da war gerade Wano Kuni aktuell, also ungefähr so Band 100 von 2022 sind die Folgen. Deswegen spoilern die halt, auch wenn sie sagen, die reden über East Blue, die spoilern trotzdem total viel halt, weil alles in diesem Kontext nochmal rückblickend eingeordnet wird. Und es macht aber total Spaß, diesen Jungs bei ihrem One Piece Hype halt im Prinzip zuzuhören. Und dann habe ich noch einen anderen Kanal, den hatte mir Florian empfohlen. Da kommt dann sonntags, kommt immer auf meinem Handy irgendwann so eine Nachricht, die neueste Folge ist online zu Kapitel das und das. Und dann lese ich immer das neue Kapitel und dann höre ich mir so eine Stunde bis anderthalb Stunden Podcast zum neuesten Chapter an. Und da bin ich jetzt so richtig drin, weil tatsächlich, ich habe damit nicht gerechnet, weil bisher war ja immer so, war jede Insel so für sich so ein bisschen abgeschlossen und man kriegt immer nur so ein paar Hinweise auf das große Ganze. Und tatsächlich, also jetzt aktueller deutscher Stand, ein Band später, 106, da wird auf einmal so total viel gedroppt, was so für weltmäßig alles total wichtig ist. Und dieser Egghead-Arc, dieser ganz aktuelle, der ist voll davon. Da passiert so viel Zeug, was man in 100 Bänden vorher insgesamt, glaube ich, so viel auf einmal nicht gekriegt hat, ne? Und also das fühlt sich gerade so richtig an, als wenn ich jetzt noch gerade im richtigen Moment zu One Piece gekommen bin.
Ich frage mich ja immer, kann man sagen, wie lang das ungefähr noch gehen wird? Weil, also in unserem Buddy Read, das wir gemacht haben, da wurde ja klar, dass diese Grand Line, die ja dann lang segeln, aus einer bestimmten Anzahl an Punkten und Inseln irgendwie besteht. Von daher muss man doch eigentlich ableiten können, wie viel da noch kommt, oder?
Nee, das kann man nicht ableiten, weil die Karte nicht so richtig offensichtlich ist. Aber wenn man jetzt aktuell ist, und dann so resümiert, was halt jetzt alles noch kommen muss. Und dann ist es gar nicht mehr so viel, was noch fehlt.
Ja, Gott sei Dank, es wird ja auch langsam mal Zeit.
Es sind
ne?
noch so 2, 3, 4 wichtige Ereignisse, die halt fehlen. Dazu gehört auf jeden Fall noch es sind noch 2 Inseln, die ganz wichtig sind, die fehlen. Und bestimmte Kämpfe, die halt noch fehlen, von bestimmten Charakteren. Aber es fühlt sich so ein bisschen wie, es läuft auf das Finale zu hin. Und ich bin jetzt live dabei, gerade noch rechtzeitig, dass ich so die nächsten 3, 4, 5 Jahre das jetzt immer so aktuell verfolge. Und ich liebe tatsächlich gerade diese kleine One-Piece-Bubble, in der ich bin. Also die, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die auch ungefähr so mein Alter sind. Also wenn die erzählen, die sind auch mit Pokémon Blaue Edition und so groß geworden. Ich ja auch. Also auf jeden Fall dann Ü30. Und die sind halt so richtig drin und irgendwie macht es halt Spaß, den Jungs zuzuhören. Und das habe ich halt bei anderen Serien nicht. Weil man normalerweise liest du halt eine Serie und dann, wenn wir halt im Podcast drüber reden, man kann halt gar nicht so viel drüber sprechen, weil du würdest ja die Hörer halt dann spoilern. Aber One Piece ist halt so ein Franchise, wo die Leute, da gibt es halt so viele, die aktuell sind, die es halt hören können, sodass du halt frei über alle Theorien sprechen kannst.
Aber ich habe mal eine Frage. Du liest ja jetzt jedes Kapitel einzeln, wenn es rauskommt, aber nimmt das nicht komplett den Lesefluss raus? Weil ich mir denke, also es ist ja immer schon so, wenn du einen Band in einem ganzen Rutsch liest, dann hast du, wie viel sind da, 9 Chapter oder irgendwie so drin? Oder keine Ahnung, ist ja egal. Aber dann hast du ja schon so einen guten Fluss und dann bist du in einer Stunde durch und denkst dir, oh mein Gott, ich möchte eigentlich direkt weiterlesen, weil es so spannend ist. Aber in einem Chapter, da hast du ja, keine Ahnung, 20 Seiten oder so und dann bist du ja nach 10 Minuten schon durch und denkst dir, okay, und jetzt?
Ja, es wird hier anschließend, wird es ja nochmal in 3 Stunden verarbeitet, dass ich mir dann den Podcast anhöre, dann kann ich mit Florian zum Beispiel auch mich austauschen und dann hatte ich jetzt vorhin eben auch nochmal was gefragt, weil mir dann eine Sache nicht ganz klar war, was in dem Kapitel passiert ist, aber das bezieht sich dann auf Fähigkeiten von anderen Teufelskraft-Nutzern, die viel früher vorgekommen sind, wo ich dann ihn jetzt gefragt habe, wie können die das denn haben, wenn ich dachte, der und der hat doch die Teufelskraft, sind das verschiedene, so, das sind ab und zu so Sachen, die einfach so lange zurückliegen. Man braucht eine ganze Woche, um alles Neue in dieses große Netzwerk einzuordnen. Und dann hat man so viel Content, den man dazu noch konsumieren kann. Und man kann ja auch auf Netflix aktuell die neueste Season halt gucken, den Egghead-Arc, da sind jetzt 6 Folgen oder so, glaube ich, von online. Kommt jede Woche eine. Das mache ich natürlich auch, dass ich das dann noch mitverfolge.
Natürlich. Aber das ist doch voll cool, weil da ist der Bogen wieder zum Anfang von dieser Podcast-Folge geschlagen, weil du meintest, es ist so schade, dass du teilweise so viel hast, dass du gar nicht das richtig zelebrieren kannst, aber das machst du ja jetzt genau. Jetzt hast du mit One Piece ja endlich eine Serie gefunden, mit der du das so richtig zelebrierst, entweder den Band liest und dann mit Leuten drüber redest und jetzt an dem Punkt bist, dass du wirklich nur ein Kapitel liest und dich dann stundenlang mit diesem einen Kapitel auseinandersetzt. Und ich glaube, dann baust du ja auch automatisch so eine viel krassere Verbindung einfach zu der Serie und den Charakteren auf.
Richtig, also es macht gerade Spaß, dass ich mich zu einem wandelnden One-Piece-Lexikon weiterbilde, einfach weil halt auch der Content dazu da ist. Das ist bei One-Piece was Besonderes, deswegen wahrscheinlich auch die Serie halt auch mit so erfolgreich ist, weil die Leute deswegen auch so gut am Ball bleiben können.
Total und richtig geil, wir profitieren da ja auch von, weil wenn ihr jetzt den ersten Teil von unserem Buddy Read gehört habt, wie gesagt, haben wir in den Shownotes verlinkt, könnt ihr direkt hingehen, wenn ihr diese Folge hier zu Ende gehört habt und mitmachen. Wenn es genug Leute machen, dann werden wir auch noch Schuber 2 und sowas mit euch zusammen lesen. Und Verena ist dann einfach das krasseste One-Piece-Lexikon, was man sich vorstellen kann. Und ich muss ja jetzt selber noch ein bisschen ausharren, weil wir wollten das ja so machen, dass du als Super-Expertin das liest und ich als Neuling. Und jetzt kenne ich nur den ersten Schuber und ich möchte eigentlich total gerne weiterlesen, aber ich muss mich ja zurückhalten und warten, bis jetzt genug Leute dazugekommen sind und gesagt haben, ich will mitlesen, damit es sich auch wirklich lohnt für uns. Und ich bin total gespannt, dann hast du ja wahrscheinlich so viel krasse Sachen einfach in diesem Buddy Read zu erzählen.
Man muss ja ein bisschen drauf achten, also wenn der Buddy Read jetzt ist für Hörer, die jetzt auch mit One Piece neu anfangen, dann kann ich jetzt nicht total krass reinspoilern. Das würde halt voll viele Sachen kaputt machen, aber zumindest kann ich dann vielleicht am Ende der Folge vielleicht so ein paar Spoiler-Tipps geben, was daran jetzt noch irgendwie besonders ist oder welche Charaktere vielleicht später nochmal relevant wären und so oder das nochmal später kann man auch so Sachen dann wieder zusammenfassen, ne? Dieses, was jetzt Florian dann für mich macht, sowas in Erinnerung rufen, was ich dann vielleicht wieder vergessen habe, was ich dann jetzt im aktuellen Chapter dann vielleicht nicht verstanden habe, das ist dann schon hilfreich.
Richtig geil. Ich bin jetzt auch total im One-Piece-Fieber und ich glaube, ich muss mich auch mal mit diesen ganzen Theorien und sowas beschäftigen, wenn es soweit ist. Oder du kannst mich dann immer richtig geil aufklären. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Yes, okay, Party Peoples, that was it mit dieser Folge. Wie gesagt, schaut mal gerne in den Shownotes vorbei und klickt da auf unseren Buddy Read zu One Piece. Wir haben euch da einmal die erste Folge verlinkt, wenn ihr einfach mal reinhören wollt. Die gibt's komplett kostenlos, einfach in eurem Podcast-Feed als letzte Folge vor dieser hier. Und dann noch die restlichen 11, also insgesamt sind es ja 12 Bände zum ersten Schuber, findet ihr dann bei Patreon. Könnt ihr entweder ein Abo abschließen, um uns zu unterstützen. Das könnt ihr auch sehr gerne so machen, wenn ihr Otaku total gerne mögt. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt kein monatliches Abo abschließen, dann könnt ihr unser Buddy Read auch einfach kaufen. Dann habt ihr einen einmaligen Preis und es gehört euch und ihr könnt es so oft hören und zeitlich unbegrenzt, wie ihr möchtet. Würdet ihr uns auf jeden Fall sehr mit hier im Podcast unterstützen und auch ermöglichen, dass wir dann hoffentlich unser Buddy Read weitermachen. Yes! Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns entweder bei Patreon oder in 2 Wochen dann in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dahin, tschüss!